Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt am Mikrofon herzlich willkommen. In unserer Gesprächsreihe Denkfabrik Gerechtigkeit denken wir in Kultur heute mit Theaterautoren und Regisseuren über Recht und Unrecht nach. Heute befragen wir dazu Andres Feil, der sich mit Überlegungen zum Thema Gerechtigkeit sowohl in seinen Bühnenstücken als auch in seinen Filmen auseinandergesetzt hat. Außerdem, in New York kann man in der Frick Collection eine Wiederbelebung eines zerstörten Freskos von Giambattista Tiepolo bestaunen. Und in Italien werden die Tagebuchaufzeichnungen von Migranten in einem Archiv gesammelt. Zunächst aber zu einem Komponisten, der wie kaum ein anderer mit einer einzigen Melodie verbunden wird, nämlich mit der Titelmusik der Winnetou-Filme. Martin Böttcher hat zwar für viele andere Kinowerke und Serien die Musik geschrieben, für Die Halbstarken zum Beispiel mit Horst Buchholz, aber das Winnetou-Thema, das hat wohl fast jeder im Ohr. Mit 91 Jahren ist Martin Böttcher am Freitag gestorben, wie heute erst bekannt wurde, eine Würdigung von Günter Rehm.
Im Sommer 1962 ruft Filmproduzent Horst Wendland bei Martin Böttcher an und sagt, wir machen was Neues.
Karl May, ich sage, du, ich habe keine Ahnung. Ich sagte, mach dir keine Sorgen, ich schicke dir mal Muster. Und die habe ich gesehen, dann habe ich sie am Klavier die ersten 8 Takte vorgespielt, dann hat er gesagt, das ist es.
Das Old Shatterhand-Thema aus der Karl-May-Verfilmung Der Schatz im Silbersee steht 1962 17 Wochen lang an der Spitze der Charts und verkauft sich mehr als 100.000 Mal. Damals eine Sensation. Für insgesamt 10 Karl-May-Filme komponiert Böttcher den Soundtrack, so auch für die Winnetou-Filme. Böttcher, 1927 in Berlin geboren, liegt anfangs der Jazz näher als der Wilde Westen. Kurz vor Kriegsende wird er noch zur Luftwaffe eingezogen, will eigentlich Testpilot werden. Zum Fliegen kommt er nicht mehr, aber die Fliegerei bleibt eine seiner Leidenschaften. In der Kriegsgefangenschaft fängt Böttcher an, Gitarre zu spielen. Er wird Profimusiker und Rhythmusgitarrist im Tanz- und Unterhaltungsorchester des damaligen Nordwestdeutschen Rundfunks in Hamburg. Er schreibt seine erste Filmmusik für einen Dokumentarfilm. 1954 wechselt er die Seiten und konzentriert sich ganz aufs Komponieren und Arrangieren von Soundtracks. Erste berühmte Titel sind Die Halbstarken und Endstation Liebe, beide mit Horst Buchholz in der Hauptrolle. Es folgen die Pater Brown-Krimis mit Heinz Rühmann und dann eben Karl May.
Man hat natürlich Vorstellungen und damals war ja Hollywood das Nonplusultra und so ein bisschen sollte es ähnlich sein.
Infolge des Kinosterbens Ende der 60er Jahre arbeitet Böttcher mehr und mehr fürs Fernsehen. Insgesamt schreibt er die Musik zu mehr als 50 Spielfilmen und rund 300 TV-Spielen und Serien. Für seine Arbeit bekommt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz am Bande. Im vergangenen Dezember machen ihm die Münchner Symphoniker eine besondere Freude. In der Philharmonie wird Der Schatz im Silbersee gezeigt. Das Orchester spielt Böttchers legendäre Musik live dazu. Nun ist der musikalische Vater Winnetous mit 91 Jahren auch in die ewigen Jagdgründe eingegangen.
Günter Rehm erinnerte an den Filmkomponisten Martin Böttcher, der mit 91 Jahren gestorben ist. In Italien ist der Ton gegen Migranten schärfer geworden. Darin ist vor allem die Lega-Partei schuld. Diese Haltung gefährdet auch das Projekt eines Journalisten im toskanischen Pieve Santo Stefano. Dort gibt es in der Stadtbibliothek seit 35 Jahren ein Tagebucharchiv. Über 8000 Tagebücher der letzten 70 Jahre sind dort versammelt und seit 2012 auch die Aufzeichnungen von Migranten. Menschen, die Asyl suchen, die legal oder illegal nach Italien gekommen sind. 600 Tagebücher sind es mittlerweile. Mithilfe dieses multimedialen Migranten-Tagebücherprojekts, dem Progetto Dimmi, könnte man also erfahren, was Menschen auf der Flucht erlebt und durchgemacht haben. Warum das Projekt nun gefährdet ist, das berichtet Thomas Mickel.
Ich hatte hier keine Freunde, niemanden, keine Familie, nichts. Ich litt unter Bulimie und alles wurde immer schlimmer. Ich hatte keinerlei soziale Kontakte. Azzurra, so ihr neuer Name in Italien, ist es gelungen, von Nigeria nach Italien zu fliehen. In ein Land, in dem sie als Mensch mit Albinismus sicher leben kann, während sie in ihrer Heimat von aggressiven Angriffen bedroht war. Der 18-jährige Ibrahim ist aus Mali geflohen. Seine Familie wurde von IS-Terroristen erschossen. Seit 3 Jahren lebt er in Italien. Meine Kindheit war ein Drama voller wirklich schlechter Erfahrungen. Mein Traum ist es, irgendwann einmal in mein Land zurückkehren zu können, um dort eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Azzurra und Ibrahim begannen in Italien in einem Auffanglager für Einwanderer Tagebuch zu schreiben. Die Idee dazu kam von den Mitarbeitern des Progetto Dimi. Dimi steht für Diari Multimediali Migranti, zu Deutsch Multimediale Migrantentagebücher. Alessandra Landucci ist eine der Mitarbeiterinnen des Tagebuchprojekts. Unser vordringlichstes Ziel ist es, den Einwanderern die Möglichkeit zu geben, uns ihre Geschichten zu erzählen, uns für sie zu sensibilisieren. Und Tagebuchschreiben hilft diesen Menschen auch dabei, traumatische Erlebnisse ein wenig aufzuarbeiten. Wir unterteilen die Autoren in drei Kategorien: Frauen, Männer und Kinder. Grundidee des öffentlich finanzierten Projektes ist es, auf regionaler Ebene den Dialog mit Einwanderern zu vertiefen. Angesichts einer immer ausländerfeindlicheren Stimmung in Italien sei das mehr als sinnvoll, meint Carlo Valdese vom Progetto Dimi. Die Geschichten dieser Menschen werden Teil unserer Geschichte sein. Ihre Erfahrungen kommen ja sonst viel zu kurz. Klar, Einwanderer sieht man im Fernsehen, aber immer nur als Opfer. Wir hingegen wollen diesen Menschen die Möglichkeit geben, mehr von sich preiszugeben. Deshalb ist es wichtig, das Material zu sammeln und zu publizieren. Wenn ein Tagebuchschreiber bereit ist, seine niedergeschriebenen oder sonst wie festgehaltenen Erlebnisse den Mitarbeitern von Dimi anzuvertrauen, werden diese in der städtischen Bibliothek in Pieve untergebracht. Hier können sie auch eingesehen werden. Die Organisatoren des Projekts laden regelmäßig Schulklassen aus der Toskana und Tagebuchautoren in ihre Bibliothek ein. Bei diesen Treffen lernen die meisten jungen Italiener zum ersten Mal überhaupt Einwanderer persönlich kennen. Aus erster Hand und nicht durch Medien oder beeinflusst durch politische Polemiken erfahren die Zuhörer von Flucht und den Schwierigkeiten in Italien, aber auch von den positiven Seiten des Exils. Stefano Alacqua und seine Kollegen vom Progetto Dimi machen den Autoren keinerlei Vorgaben, wie und wie oft sie Tagebuch schreiben sollen. Wir lassen den Autoren der Tagebücher die Freiheit zu schreiben, was sie wollen. Uns interessieren die unterschiedlichsten Tagebuchformen. So verfügen wir über Tagebücher in Form von Blogs, von Videointerviews und in Papierform. Einige der Tagebücher werden bei dem jährlich in Pieve stattfindenden Tagebuchfestival präsentiert. Eine Jury aus Journalisten und Mitarbeitern von NGOs wählt jeweils zwei Tagebücher aus. Literarische Kriterien fallen bei der Wahl nicht ins Gewicht. Primäres Auswahlkriterium ist die, so heißt es in den Preisstatuten, dramatische Dichte der beschriebenen Erlebnisse. Alfredo Maina vom Progetto Dimi.
Dimi ci permette di leggere.
Mit der Bibliothek, dem Tagebuchpreis und den Veranstaltungen wollen wir dem Thema Einwanderung mehr Platz als gewöhnlich einräumen. Dieses Thema ist in Italien zum Spielball der Politik und der Medien geworden. Was Einwanderung tatsächlich ausmacht, was diese Menschen erleben, kommt dabei immer zu kurz. Wir lassen die Betroffenen selbst zu Wort kommen. Doch wie lange das in Pieve noch möglich sein wird, ist unklar. Im Mai stehen Kommunalwahlen an. Der Bürgermeisterkandidat der rechtsnationalen und ausländerfeindlichen Partei Lega erklärte bereits, dass er die öffentliche Finanzierung des Tagebuchprojekts wahrscheinlich canceln werde.
Die Abkürzung Dimi ist hier auch durchaus als Wortspiel zu verstehen. Dimi für Sag es mir. Thomas Migge über das Projekt, das Aufzeichnungen von Migranten sammelt. In unserer Osterreihe Denkfabrik Gerechtigkeit beschäftigen wir uns in Kultur heute mit der Frage, wie das Thema Gerechtigkeit auf der Theaterbühne behandelt wird. Natürlich können die Theater da auf Klassiker zurückgreifen, auf Kleist oder Lessing. Man kann eigentlich bis zur Antike zurückgehen. Aber vielleicht kann man ja auch schon mal vorgreifen. So jedenfalls haben es letztes Jahr Akteure aus Kultur, Wissenschaft und Politik gemacht, als sie sich in Berlin beim Symposium Rethinking State zusammengesetzt und ein Zukunftsszenario entworfen haben. Aus diesem Material wiederum hat der Film- und Theaterregisseur Andres Feil ein Stück für das Deutsche Theater in Berlin entworfen, Let Them Eat Money, das im September 2018 uraufgeführt wurde. Barbara Behrendt erklärt, worum es geht. Es ist das Jahr 2028. Europa steht vor dem Untergang. Menschen hungern, Krankenhäuser sind geschlossen, Notstandsverordnungen treten in Kraft. Andres Feil hat mit seiner Co-Autorin Jutta Doberstein eine ausgefeilte Dystopie entworfen, die die Probleme der Gegenwart in die Zukunft denkt. Italien war im Jahr 2023 nach einer Finanzkrise aus der EU ausgetreten. Eine Bankenkrise folgte. Das bedingungslose Grundeinkommen wurde eingeführt, allerdings nach neoliberalem Modell. Die Bürger müssen von 600 Euro sämtliche Sozialleistungen zahlen. Der Staat zieht sich zurück und verliert die Kontrolle über die Märkte. Ein Hightech-Pionier, der an Mark Zuckerberg erinnert, entwirft ein ausgefuchstes Gegenmodell. Er legt künstliche Inseln in der Nordsee an und verwaltet sie wie eine Firma. Wer Aktien erwirbt, darf dort leben. Finanziert werden die Inseln zudem über eine Art Flüchtlingsdeal, denn eine Dürrekatastrophe treibt 1 Million Iraner nach Europa. Es werden nicht die letzten Klimaflüchtlinge sein. Das Stück stellt viele schwierige, dringliche Fragen an unsere Gegenwart. Wie stoppen wir den Klimawandel, sodass nicht Abermillionen von Menschen ihre Heimat verlieren? Wie gehen wir mit der Digitalisierung der Arbeit um? Kann ein bedingungsloses Grundeinkommen eine gerechte Lösung sein? Wie kann eine neue Finanzkrise abgewendet werden? Wie kann man dem Zerfall der EU entgegenwirken? Die Beschäftigung mit diesen Problemen soll den Crash in der nahen Zukunft verhindern. All diese Fragen kreisen jedoch auch um die Überlegung, wie eine gerechte Welt aussehen kann, in der alle Menschen die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten für ein gutes Leben haben. Das Theaterstück ist Teil eines umfangreichen Prozesses der Zukunftsforschung, die Andres Feil unternommen hat. Nächstes Jahr soll auch eine Konferenz beleuchten, wie man das gewonnene Wissen für die Praxis nutzen könnte.
Barbara Behrendt über Andres Feils Theaterstück Let Them Eat Money, das nach dem Symposium Rethinking State entstand und in dem gefragt wurde, welchen Staat wir brauchen, welcher Staat Gerechtigkeit bieten kann. Pardon. Andres Feil hat sich in seinen Film- und Theaterarbeiten schon oft mit der Frage der Gerechtigkeit auseinandergesetzt. Da geht es zum Beispiel um das richtige politische Engagement, wie in dem Film Wer, wenn nicht wir, der von der Rote Armee-Fraktion erzählt. Und schon vorher hatte er sich dokumentarisch mit der RAF in Blackbox BRD beschäftigt. In Das Himbeerreich, einem Theaterstück, versuchte Feil, unser Finanzsystem zu ergründen. Ich habe Andres Feil vor der Sendung gefragt, wenn es um Fragen der Gerechtigkeit geht, dann haben Sie ja in Ihrem Theaterstück Let Them Eat Money zum Beispiel gezeigt, dass genau das Gerechte, nämlich sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen, zu Ungerechtigkeit führt. Was ist die Idee dahinter?
Also erstmal muss ich sagen, ich bin ein großer Befürworter des Grundeinkommens. Ich wollte nur in der Auseinandersetzung damit deutlich machen, dass Grundeinkommen nicht gleich Grundeinkommen ist, dass es eben auch nochmal sehr genau drauf geschaut werden muss, wie wird es eingeführt. Das heißt, mit welcher Höhe erstmal? Ist es dann wirklich eben genug, dass die Freiheit, der Freiheitsgedanke, der mit dem Grundeinkommen verbunden ist, dass eben Entlohnung und Arbeit getrennt werden, dass ich eben dann selbst entscheiden kann, welche Arbeit ich mache, weil ich nicht mehr so drauf angewiesen bin. Und dieser Gedanke erfüllt sich ja erstmal nur dann, wenn die Höhe entsprechend auch so ist, dass ich davon leben kann. Und zweitens, wenn alle weiteren Sozialleistungen gestrichen werden, also Wohngeld bis zu Kindergeld und so weiter, dann ist ein niedriges Grundeinkommen einfach gefährlich. Dann hat jemand noch 800 Euro, muss eine hohe Miete, die vielleicht immer teurer wird, von Jahr zu Jahr bezahlen. Und ich glaube, das ist gefährlich. Wir müssen sehr genau mitdenken, wie wir es haben wollen und vor allem, wie es finanziert wird. Und damit sind wir wieder bei der ersten Frage, nämlich der Eigentumsfrage. Es geht, glaube ich, aus unserer Sicht, und davon spricht das Stück auch, nur mit dem Gedanken der Umverteilung, dass tatsächlich von oben nach unten neu verteilt wird. Dann ist das Grundeinkommen realistisch und das ist durchaus eine kleine Revolution, die damit gedacht werden muss.
Aber ist das letztendlich etwas, was doch ein Ziel ist, das kaum zu erreichen ist? Sie haben sich ja zum Beispiel auch mit der Finanzkrise beschäftigt in Das Himbeerreich.
Wenn ich gleich unterbrechen darf, es ist zu erreichen. Es ist sogar relativ einfach zu erreichen. Es gibt ganz konkrete Zahlen, das wurde durchdekliniert, wenn wir ein Grundeinkommen von ungefähr 1200 Euro haben wollen. Dann heißt das, dass ab 5000 Euro die Einkommen entsprechend höher besteuert werden müssen. Dann hätten wir es finanziert. Also es ist wie immer, wenn wir es wollen, ist es machbar. Es muss eben gewollt werden.
Ja, aber dieses Gewolltwerden, da würde ich gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, in welcher Form Sie sich mit diesen politischen Dingen beschäftigen, nämlich letztendlich in der künstlerischen Form. Also Sie bringen das auf die Bühne, diese Themen. Und wie kann das in die Realität einfließen? Das mag ja, wenn man im Theater sitzt, auch wirklich alles plausibel klingen. Und da ist vielleicht auch die Hoffnung, dass dieser Zustand der Gerechtigkeit zu erreichen ist, da. Aber wie kann man das letztendlich in die Realität bringen?
Also wir wollen ja ganz bewusst in diesen politischen Raum nicht nur hineindenken, sondern auch wirken. Das heißt, das Erste ist, dass wir immer wieder nach den Vorstellungen Gäste einladen. Also der Arbeitsminister Hubertus Heil war zum Beispiel da, mit dem wir genau diese Begriffe von Arbeit, Grundeinkommen diskutiert haben.
Sie sprechen jetzt von dem Symposium Rethinking
Nein,
State?
Nein, ich spreche jetzt erstmal nach den Vorstellungen von Let Them Eat Money in Berlin am Deutschen Theater. Haben wir immer noch, das Stück läuft ja weiter, haben wir nach jeder Vorstellung einen Gast und sehr oft eben auch Politiker. Und da werden genau diese Fragen gestellt, wie kann man das in den politischen Raum reindenken, ein Grundeinkommen? Wie könnte es denn dann tatsächlich Schritt für Schritt eingeführt werden? Und das ist natürlich schwierig, weil das ein utopisches Modell ist, was noch sehr weit noch nicht in den Parteiprogrammen in dieser Form enthalten ist. Aber wenn es erstmal gedacht ist, dann merken wir in den Debatten, dass da immer mehr in Gang kommt. Das heißt, es sind ja immer mehr, die es wollen. Und von daher wird sich früher oder später auch in der Politik was bewegen. Also es ist ja immer wieder erstaunlich, was muss passieren, damit etwas passiert. Und ich glaube, im Moment passiert ja von sehr vielen Seiten sehr, sehr viel. Von daher glaube ich, dass wir in 10, 15 Jahren ein Grundeinkommen haben werden.
Wenn man sich jetzt mal anschaut, woher die Impulse kommen für neue Ideen, für eine vielleicht größere Gerechtigkeit, dann kommen die tatsächlich ja oft aus dem künstlerischen Umfeld. Ob das jetzt das Theater ist, ob das die Kunst ist oder ob das gemischte Formen sind. Ich denke da jetzt an das Zentrum für politische Schönheit zum Beispiel. Also Sie würden schon sagen, die Politik, die sich ja auch in einer Glaubenskrise eigentlich befindet, braucht die künstlerische Form?
Also wir sind natürlich sehr viel freier als Künstler, als Autoren, als Regisseure, weil wir keinen Interessen dienen müssen. Wir müssen nicht wiedergewählt werden, wir müssen auch keinen Lobbyisten befriedigen. Wir können aus uns heraus, aus unseren eigenen Erkenntnissen, die wir ja mit anderen durch ein Labor und ein Symposium jetzt in diesem Fall für Let Them Eat Money am Deutschen Theater gewonnen haben. Gab ja eine lange Vorarbeit. Also insofern ist es nicht unser Genius, sondern es ist wirklich eine gemeinsame Arbeit gewesen. Und daraus entwickelt sich etwas, was dann in den politischen Raum hineinwirkt. Und viele, die also bei uns zu Gast waren, Politiker, sagen, es ist sehr produktiv, sich mit dieser künstlerischen Form auseinanderzusetzen, weil sie eben nicht durch dieses kleine Hickhack von Legislaturperioden, Parteiprogrammen, linken Flügel, rechten Flügel und so weiter immer wieder klein gemahlen werden, sondern wir können natürlich kühner und freier denken. Und diese Freiheit nützen wir.
Sie machen das ja auch tatsächlich sehr kühn und sehr frei, indem Sie ein Zukunftsszenario entwerfen, von dem ja keiner weiß, ob es wirklich so stattfinden wird. Aber Sie setzen erstmal eine doch ziemlich große Krise und versuchen dann zurückzublicken. Das ist ja eigentlich immer das, was wir machen. Wenn wir uns in einer Krise befinden, dann schauen wir, was ist da in den letzten Jahren schiefgelaufen. Jetzt entwerfen Sie dieses Szenario. Es geht um die EU, es geht überhaupt um die Form des Staates. Ist die überhaupt noch sozusagen, hat die noch eine Berechtigung? Es geht um viele Dinge, mit denen wir uns jetzt schon beschäftigen. Was können wir denn aus der Utopie lernen?
Also erstmal ist es ja eine ganz große Befreiung. Wir gehen zwar in dem Stück Let Them Eat Money am Deutschen Theater in Berlin in die Krise, aber die Krise liegt in der Zukunft. Die liegt 2026, 2027, da fällt die EU auseinander, aber da wird eben auch ein Grundeinkommen eingeführt. Das heißt, wir können aus der Perspektive aus der Zukunft zurück in die Gegenwart denken und damit kommen wir in einen Gestaltungsraum rein. Was können wir heute tun, dass das Grundeinkommen richtig eingeführt wird, dass die EU so nicht auseinanderfällt, dass libertäre Marktkräfte doch stärker durch einen Staat eingehegt werden oder nicht nur durch einen einzelnen Nationalstaat, sondern durch größere staatliche Einheiten, die EU oder noch besser sagen eine wirklich leistungs- und durchsetzungsstarke UN. All das kann jetzt aus der Zukunft in der Gegenwart bearbeitet werden. Und genau das wollen wir tun. Also das Theaterstück Let Them Eat Money ist praktisch, wenn man so will, auch nur eine Etappe. Und wir wollen weitermachen durch ein neues Symposium, wo wir ganz wesentliche Fragen, die aus diesem Stück herauswachsen, es geht auch um Klima, es geht um Mobilität, es geht um die Frage von Arbeit und eben Grundeinkommen, wo wir diese Fragen weiter durch das Modeling, also in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern wieder verfeinern, immer wieder partizipativ Leute einladen, Gruppen einladen, diese Modelle weiter zu diskutieren und zu verfeinern und dann wieder in den politischen Raum zurückgeben. Also insofern ist es sozusagen ein künstlerisch-wissenschaftliches, politisches Gemeinschaftsprojekt und wir stehen noch ganz am Anfang.
Aber Sie haben gewissermaßen auch schon etwas vorweggenommen, wenn wir jetzt mal das Thema Klima nehmen. Da möglicherweise waren Sie auch überrascht davon, dass ja genau dieser Fall eingetreten ist, dass die junge Generation der älteren Generation vorwirft, das ist ja auch das, was Ildune in Let Them Eat Money an einer Stelle sagt, wir werden die zur Rechenschaft ziehen, die unsere Zukunft verbraucht haben. Hat Sie das denn tatsächlich überrascht, dass das, was Sie da entworfen haben, Realität wird?
Ja, es ist schon merkwürdig, dass an ganz vielen Punkten wir so schnell eingeholt werden. Also wir haben ja konzipiert eigentlich eben bis 2026, 2028 und darüber hinaus. Und auch die Frage EU, Zerfall von EU, welche Rolle spielt Italien? Die Frage von neuen Flüchtlingswellen, wie gehen wir damit um? All das benennt das Stück. Und auch die Frage der Rechenschaft, dass eine Generation, die jetzige Generation sagt, wir ziehen euch zur Rechenschaft, die ihr uns das eingebrockt habt. All das wird thematisiert und das zeigt nur, wir waren in gewisser Hinsicht der Zeit voraus, aber wir sind in vielem schon eingeholt worden. Also mal schauen, was dann, wenn das Stück weiterläuft, ob ich es dann nochmal umschreiben muss.
Die Realität holt die Fiktion ein. Der Autor und Regisseur Andres Feil in unserer Osterreihe Denkfabrik Gerechtigkeit im Gespräch. Dass Politik immer auch eine Bedingung für Kunst ist, das kann man im Italien der Renaissance sehen. Florenz zum Beispiel war zumindest eine Zeit lang Vorreiter in republikanischem Denken, weswegen sich die Künste hier entfalten und etablieren konnten. Das Gleiche gilt für Venedig. Italien hat eine so reiche Kunstgeschichte, dass die Gemälde, Skulpturen und Kulturgüter immer auch begehrt und bedroht waren, ob von Napoleon oder später von der Wehrmacht, die auf ihrem Rückzug vor den Alliierten diverse Museen plünderte. Die Bomben der Alliierten zerstörten allerdings auch Kunstwerke. Besonders schlimm traf es im August 1943 Mailand. 65% aller Kulturdenkmäler wurden zerstört, darunter auch die 1730 und 31 gemalten Fresken von Giovanni Battista, genannt Giambattista Tiepolo, für den Grafen Carlo Acinto in dessen Mailänder Palazzo. Die New Yorker Frick Collection versucht sich nun in einer Dokumentation der Fresken. Sascha Werner hat in der Ausstellung Tiepolo in Milan in den Himmel geschaut.
Apollo und Minerva thronen hoch über allem auf einem bauschigen Wolkenberg. Ihnen gegenüber hebt Saturn seine Sense und unter ihnen verlustieren sich die Künste und Wissenschaften auf weiteren Wattewolken. Von der Malerei, die Pinsel und Palette schwingt, bis zur Arithmetik, die eine Pergamentrolle voller Zahlen hält. Die himmlische Szene ist in ein Licht getaucht, das die farbenprächtigen Gewänder der Figuren schillern und die rosige Haut der geflügelten Putten glänzen lässt. Triumph der Künste und Wissenschaften, so der Titel, ist das größte der fünf Fresken, die einst die Decken des Palazzo Arcinto in Mailand schmückten. Was von ihnen übrig geblieben ist, passt nun in zwei kleine Räume der New Yorker Frick Collection und treibt einem die Tränen in die Augen. Denn so dürftig sie, verglichen mit dem Original auch sein mögen, vermitteln die drei Ölskizzen, die Zeichnungen und Fotografien doch einen Eindruck von dem, was die Bomben der Alliierten in der Nacht des 13. August 1943 zerstört haben. Kurator Xavier Salomon.
This was Tiepolo's first major cycle of frescoes outside of the Veneto.
Das war Giambattista Tiepolos erster großer Freskenzyklus außerhalb des Veneto. Den Auftrag erhielt der damals 34-jährige Künstler 1730 von Conte Carlo Acinto, der das Innere seines Palastes neu gestalten lassen wollte. Die Arcintos gehörten zu den führenden Familien Mailands und Carlo befand sich im Zentrum der intellektuellen Kreise jener Epoche.
The subjects of the frescoes, both allegorical and mythological, are meant to celebrate the Arquinto family.
Die Motive der Fresken sind allegorisch und mythologisch und sollten die Arquintos feiern. Carlo wollte seinen Nachkommen damit auch eine Art Testament hinterlassen und ihnen die Ideale der Familie vor Augen halten. Die Arquintos als Menschen, die den Geist schätzen, die sich für die Künste und Wissenschaften interessieren. Das ist ein wichtiger Teil der Botschaft, die diese Fresken enthalten.
The mission, the message of the frescoes.
Der Auftrag war der Start für Tiepolos internationale Karriere.
So it's a very important thing in his career. He will then move on to work in major European commissions in Germany and Spain, in a number of other areas of Italy.
Die wunderbaren Werke, die der venezianische Meister in den Jahren danach bis zu seinem Tod 1770 unter anderem in der Residenz Würzburg und im spanischen Königspalast schuf, kann man zum Glück noch heute bewundern. An die stolze Verkörperung des Edelmutes und an Juno, Venus und Fortuna erinnern hingegen nur noch Schwarz-Weiß-Aufnahmen unbekannten Datums. Von Perseus und Andromeda sowie von Apollo und Phaeton haben immerhin zwei weitere Ölskizzen überlebt, die nun ebenfalls in New York zu sehen sind. Die Dynamik der Komposition ist atemberaubend. Sternchen und Sternbilder, Göttergelehrte und groteske Geschöpfe vollbringen auf diesen Panoramen einen staunenswerten Balanceakt.
In a way, Tiepolo is the last star of a world that is changing.
Tiepolo ist der letzte Star einer Welt, die sich gerade verändert. Er bewegt sich ganz klar in den Spuren der großen venezianischen Maler des 16. Jahrhunderts, besonders Tintorettos und Veronese. Manche seiner Zeitgenossen beschrieben ihn sogar als wiedererweckten Veronese, der weiterentwickelt, was Veronese im 16. Jahrhundert kreiert hat.
Eine Ausstellung über ein Kunstwerk, das nicht mehr existiert, kann leicht zur akademischen Trockenübung werden. Nicht so in der Frick Collection. Was man hier über die Entstehung dieser Fresken erfährt, sagt ebenso viel über die Zeit aus, in der sie entstanden sind. Ihre Analyse ist eine lebendige Lektion über die Sprache der Bilder und beweist zugleich die spielerische Könnerschaft des Künstlers. Heute werden fast täglich irgendwo auf der Welt mutwillig Kulturdenkmäler zerstört. Wer weiß, wie viele davon dereinst ebenfalls mit einem angemessenen Nachruf wie diesem gewürdigt werden.
Sascha Werner über die Dokumentation der zerstörten Tiepolo-Fresken in Mailand, zu sehen in der Frick Collection in New York. Und um zerstörte Kulturdenkmäler geht es auch in den Kulturmeldungen mit Katja Lückert.
Genau, während die Ursache für den Brand in Notre-Dame weiter gesucht wird, geht der Streit um das Geld der französischen Großspender weiter. Heute versammelten sich 50 Mitglieder einer Obdachlosenvereinigung vor der Kirche und riefen: Notre-Dame braucht ein Dach, wir auch. Eine Anspielung auf das Notdach, das über der Kirche errichtet werden soll, um diese vor Regen und Schnee zu schützen. Von Seiten französischer Kulturerbe-Experten bekommt Präsident Emmanuel Macron Ratschläge, bei der Sanierung von Notre-Dame genügend Sorgfalt walten zu lassen. Heute veröffentlichte der Sender France Info einen diesbezüglichen offenen Brief. Der wütendste Mann Amerikas feiert morgen seinen 65. Geburtstag und geht vermutlich aber noch lange nicht in Rente. Die Rede ist von dem Filmemacher Michael Moore. Er ist ein Radikaler, ein Getriebener und ein Ruheloser, der damit vielen Menschen auf die Nerven geht, aber auch Aufmerksamkeit auf seine Themen lenken kann, wie nur wenige andere in der Branche, schreibt die deutsche Presseagentur heute. Bekannt geworden ist Moore mit Dokumentarfilmen wie Bowling for Columbine und Fahrenheit 9/11. Den Wahlsieg von US-Präsident Trump hatte Michael Moore vorausgesagt und eine Wiederwahl im nächsten Jahr hält er absolut für realistisch.
I think there's an excellent chance he'll be reelected because again elected by the Electoral College.
Vergesst nicht, George W. Bush war ein Präsident mit zwei Amtszeiten. Das hat keiner für möglich gehalten. Trump könnte auch zwei Amtszeiten haben. Und wenn das passiert, wenn Trump bis Januar 2025 regiert, dann bedeutet das, er wird noch mindestens drei weitere erzkonservative Richter für das oberste Gericht bestimmen. Und dann war's das. Für den Rest unseres Lebens und des Lebens unserer Kinder.
Im Hinblick auf die nächste Präsidentschaftswahl 2020 ist Moore also relativ pessimistisch. So wie die Dinge jetzt stehen, sollte jeder davon ausgehen, dass es zwei Trump-Amtsperioden geben wird. Die Demokraten könnten nur noch mit beliebten Persönlichkeiten gewinnen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Katja Lückert. Ja, und wie fallen die Reaktionen auf die Wahl in der Ukraine, in Russland und Berlin aus? Darüber informiert Sie nach den Nachrichten mein Kollege Jochen Fischer. Ich bin Anja Reinhardt. Ihnen noch einen schönen Ostermontagabend.